Grüß Gott und willkommen in unserer Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Monika Bargett. Heute geht es um eine wichtige Grundlage unseres christlichen Glaubens, nämlich um die Überlieferung der Heiligen Schrift. Das Kapitel mit der Überschrift Die Heilige Schrift steht zu Recht im ersten Teil des katholischen Katechismus, der das Glaubensbekenntnis der Christen und damit auch die Gottfähigkeit des Menschen und Gottes Begegnungen behandelt. Gottes Begegnung, die Gott uns aus Liebe zu seiner Schöpfung schenkt, nennt man in der Theologie auch Offenbarung. Und die Bibel ist ein Buch, das nicht nur die Erlebnisse anderer Menschen mit Gott gesammelt hat, sondern auch uns heute ganz persönlich eine eigene Gottesbegegnung ermöglichen möchte. Die Bibel wird oft als das Buch der Bücher bezeichnet. So hoch ist ihr Stellenwert für die Religion der Christen. Lange Zeit war die Bibel auch ein Buch, an dem man sich nicht nur für sein privates Leben, sondern auch im Staatswesen und in der Rechtsprechung orientiert hat. Heute jedoch ziehen immer mehr Menschen in Zweifel, dass das, was die Bibel lehrt, göttliche Wahrheit bzw. historisch glaubwürdig ist. Und damit geht auch der Zweifel an Jesus Christus als Gott und Mensch einher. Wenn Jesus überhaupt mehr ist als eine frei erfundene Märchenfigur, so denken viele Menschen, dann war er höchstens ein charismatischer Prediger, aber niemals ein echter Wundertäter oder gar Gottes eingeborener Sohn. Das Lehramt der Kirche hält aber an der Wahrheit der Überlieferung der Bibel fest und sieht die Texte der Bibel als vom Heiligen Geist inspiriert an. Treffen da nicht also zwei unvereinbare Weltanschauungen aufeinander? Welche guten Argumente gibt es denn für die Wahrheit und die göttliche Inspiration der Bibel? Und was genau will die Bibel uns eigentlich über Jesus lehren? Antworten auf diese Fragen gibt uns heute ausgehend von den Nummern 101 bis 108 des katholischen Katechismus ein junger Priester aus dem Bistum Passau. Bei uns zu Gast ist in der Sendung heute Kaplan Robert Paulus, der nach seinem Abitur 2002 in München, in Fribourg, in der Schweiz und in Rom Philosophie und Theologie studiert hat. Im Oktober 2010 hat er schließlich die Priesterweihe empfangen. Wir freuen uns sehr, dass er uns heute aus dem Wallfahrtsort Lourdes in Frankreich zugeschaltet ist. Grüß Gott, Kaplan Paulus.
Grüß Gott, Frau Bargett.
Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen, obwohl Sie gerade im Wallfahrtsort auch Beichtdienste übernommen haben. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben es gerade gehört in der heutigen Folge der Sendereihe, die sich explizit, also ausdrücklich mit dem Glauben der Kirche beschäftigt, geht es um zwei grundsätzliche Fragen. Lehrt die Bibel uns die Wahrheit über Jesus und worum geht es insgesamt in der Heiligen Schrift? Ich will nun mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in drei Gedankenschritten das formulieren, was man einen Antwortversuch auf diese großen und umfassenden Fragen nennen könnte. Dazu erlaube ich mir, noch vor dem ersten inhaltlichen Schritt die beiden Fragen einmal umzudrehen. Also zunächst, worum geht es insgesamt in der Heiligen Schrift? Und dann, lehrt die Bibel uns die Wahrheit über Jesus? Der erste Schritt auf eine Antwort hin lautet nun, es geht in der Heiligen Schrift um eine Beziehung. Das mag auf den ersten Blick überraschen, denn in der Regel verbindet der, welcher die Bibel in Teilen kennt, sie als Literatur liest und versteht, als ein Buch mit vielen alten Geschichten, die in längst vergangener Zeit geschrieben und zusammengetragen worden sind. Den Glaubenden aber eröffnet die Bibel eine personale Dimension, denn so verschieden die Inhalte der Texte und Textgattungen auch sein mögen, die sich im Alten und im Neuen Testament finden, sie sind für uns Zeugnisse einer Beziehung, nämlich der großen Beziehung zwischen Gott und Mensch. Es nimmt daher nicht Wunder, wenn von der Bibel, der Heiligen Schrift, in dem Kapitel des Katechismus der katholischen Kirche die Rede ist, dass den Titel trägt, Gott geht auf den Menschen zu. In der Nummer 101 heißt es dort, um sich den Menschen zu offenbaren, spricht Gott in seiner entgegenkommenden Güte zu den Menschen in menschlichen Worten. Und dann folgt ein Zitat aus der Konstitution über die Offenbarung Gottes, Dei Verbum, lateinisch, des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dort heißt es, Gottes Worte, durch Menschenzunge ausgedrückt, sind menschlicher Rede ähnlich geworden, wie einst des ewigen Vaters Wort durch die Annahme des Fleisches menschlicher Schwachheit den Menschen ähnlich geworden ist. Wir sind einerseits die beiden Partner des großen Beziehungsgeschehens genannt, Gott und Mensch. Und zugleich ist von einer Richtung die Rede. Gott geht auf den Menschen zu. Das Bemerkenswerte und in unserem Kontext Wichtige ist Folgendes. Die Heilige Schrift liefert nicht nur in den einzelnen Erzählungen, sei es zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte, sei es in den Erzählungen von den Stammvätern, also von Abraham, Isaak, Jakob und so weiter, Beispiele für diese Beziehung zwischen Gott und Mensch. Nein, die Bibel, die Heilige Schrift selbst, ist als Sprachkunstwerk ein Zeichen der entgegenkommenden Güte Gottes. Denn dadurch, dass wir die Bibel verstehen können, hat Gott eine Beziehung zum Menschen aufgenommen. Diesen Punkt überspringen vielleicht manche zu oft. Dabei liegt gerade darin ein großes Geheimnis. Gott nimmt Kontakt zum Menschen auf in der Sprache des Menschen, auf einer Ebene, die ein Verstehen ermöglicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt jetzt zwei Extreme, in die wir an dieser Stelle fälschlicherweise verfallen könnten. Das eine verdrängt zugunsten der menschlichen Sprache, der menschlichen Kultur, der Bibel, das Göttliche, nimmt also dem Text gleichsam die Tiefe weg. Das andere Extrem macht den Buchstaben der biblischen Texte selbst zum Göttlichen, verzichtet also auf den menschlichen Anteil. Dabei ist es Gott, der ganz Gott bleibt und doch in der Form, in der er sich mitteilt, ganz menschlich ist. Merken, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir nun ausgehend von einem Blick auf die Heilige Schrift zu theologischen, dogmatischen Aussagen gekommen sind, die ihr Zentrum im Christusgeheimnis haben. Genau darauf spielt freilich der vorhin zitierte Abschnitt aus der Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanums an. Gottes Worte durch Menschenzunge ausgedrückt sind menschlicher Rede ähnlich geworden, wie einst das Wort des Vaters den Menschen ähnlich geworden ist. Es lässt sich also eine Analogie feststellen zwischen dem Wort der Bibel und dem Wort schlechthin, Jesus Christus. Es ist Gott, der den Menschen anspricht. Und er tut dies auf eine dem Menschen verständliche Weise, wobei freilich das, was in menschliche Worte gefasst werden kann, nicht die ganze göttliche Wirklichkeit darstellen kann. Denn Gott ist semper maius, lateinisch, ist immer als größer zu denken. Der zweite Schritt nach der Behandlung von Beziehung Gott-Mensch, der zweite Schritt auf dem Weg zu einer Antwort auf die Frage, worum geht es in der Bibel insgesamt, ist nun auch wieder mit der schon öfter zitierten Konstitution des Zweiten Vatikanums zu benennen als Selbstmitteilung Gottes. Das, was wir im theologischen Sinn als Offenbarung verstehen, und hier hinein gehören auch die Inhalte der Heiligen Schrift, ist weit mehr als die Mitteilung übernatürlicher Glaubensgeheimnisse. Es ist Selbstmitteilung Gottes. Was soll das heißen? Letztlich besagt es, dass Gott, er, sich selbst schenkt. Das ist mehr als nur die Offenlegung des Willens Gottes oder eine satzhafte Bekundung seines Heilswillens. Hier geht es, salopp gesagt, ums Eingemachte, um Gott selbst, der zu den Menschen kommt. Nirgends anders als in der Menschwerdung Gottes, im Gottmenschen Jesus Christus, findet diese Selbstmitteilung ihr Zentrum. Denn genau in Jesus Christus hat, wieder vereinfachend gesagt, Gott sich auf die Seite des Menschen geschlagen, ist ganz Mensch geworden und ist doch Gott geblieben. Genau aus diesem Verständnis heraus erkennt der christliche Glaube in Jesus Christus auch das Zentrum der Heiligen Schrift. Wenn wir also die Frage eingangs stellten, lehrt die Bibel die Wahrheit über Jesus Christus, dann kann das durch und durch bejaht werden. Denn in der Person Jesu Christi konzentriert, verdichtet, kulminiert sozusagen die Selbstmitteilung Gottes und die Beziehung zwischen Gott und Mensch, um die es in der ganzen Bibel geht. Was das genau bedeutet, werden wir später noch sehen. Am jetzigen Punkt schauen wir in den Katechismus und lesen unter der Nummer 102, durch alle Worte der Heiligen Schrift sagt Gott nur ein Wort, sein eingeborenes Wort, in der er sich selbst ganz aussagt. Das eine gleiche Wort Gottes erstreckt sich durch alle Schriften. Das eine gleiche Wort ertönt im Mund aller heiligen Schriftsteller. Wenn wir vom Wort sprechen, das am Anfang bei Gott war, dann berühren wir das Geheimnis der Trinität, der Dreifaltigkeit Gottes. Auch darum geht es in der Bibel. Gott ist nicht ein Monolith, der da irgendwo über den Wolken thront, der sich nach einer schöpferischen Phase zurückgezogen hat und monadenhaft, das heißt in sich abgeschlossen, dahin existiert. Nein, es ist ein Gott, der in Beziehung steht, der in sich, das zeigt uns die Selbstmitteilung Gottes, Beziehung ist. Die Offenbarung dieses seines Wesens finden wir festgehalten in der Bibel. Gott pflegt eine Beziehung zum Menschen, seinem Geschöpf, weil er selbst beziehungsfähig, ja philosophisch gesprochen, reine Beziehung ist. Nun zum dritten Schritt. Wenn wir nun so philosophisch tiefe Gedanken angesprochen haben, dann müsste sich doch alles auch viel kürzer sagen lassen. Anders ausgedrückt, warum hat die Bibel so viele Seiten? Reicht nicht die Aussage aus dem ersten Johannesbrief, Gott ist die Liebe? Diese Liebe ist in Jesus Christus verkörpert. Was könnten da die anderen Bücher der Bibel, die Heilige Schrift besteht ja aus einem Kanon vieler verschiedener Schriften, noch hinzufügen? Ich möchte antworten, die Bücher, die Schriften fügen nichts hinzu. Sie zeigen vielmehr das, was wir Geschichtlichkeit nennen. Die Selbstmitteilung Gottes ist kein abstraktes Konstrukt, eine Idee, ein Gedanke, ein Modell. Die Selbstmitteilung Gottes hat sich konkretisiert. Der Anfang des Hebräerbriefs ist wohl einigen von Ihnen vertraut. Dort lesen wir, viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus, in einem Land dieser Erde, zu einer bestimmten Zeit in unserer Weltenzeit. Er ist geboren worden als Kind einer Frau. Er hat als Mensch gelebt. Kreuzigung, Tod und Auferstehung sind ebenso geschichtliche Ereignisse, die nicht abstrakt, sondern so weit wie möglich konkret zu fassen sind. Übrigens, wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht schon mal fragten, was Pontius Pilatus im Credo, im Glaubensbekenntnis der Kirche zu suchen hat, dann liegt genau hier die Antwort. Pilatus ist in seinem Amt, in seiner geschichtlichen Greifbarkeit Gewährsmann für ein geschichtliches Geschehen. Freilich für ein geschichtliches Geschehen, dem wir aus dem Glauben heraus eine übergeschichtliche Bedeutung zumessen. Aber zunächst ist da ein datierbares und verortbares Ereignis. Die biblischen Schriften sind nun greifbare Zeugen vom Sprechen Gottes zum Volk des Alten Bundes, des Alten Testaments, zu den Vätern, wie es im Hebräerbrief hieß. Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Die biblischen Schriften sind aber auch und umso mehr Zeugen vom Sprechen Gottes zum Volk des Neuen Bundes, des Neuen Testaments, zu uns, wie es im gleichen Brief an die Hebräer hieß. In dieser Endzeit aber hat Gott zu uns gesprochen durch den Sohn. Hier findet sich in einer Kurzformel all das wieder, was wir schon gesehen haben und was als Inhalt der Bibel gefasst werden kann. Gott nimmt Beziehung zum Menschen auf. Er spricht durch die Propheten, die Sprachrohre Gottes sind, bis er sich letztlich ganz und gar selbst ausdrückt, sich selbst mitteilt in seinem Wort, in seinem Sohn. Und das Ganze geschieht in Raum und Zeit, in der Geschichte. Und nun kommt noch etwas hinzu, womit wir uns in einer eigenen Katechismus-Sendung beschäftigen werden, die dann lauten wird: Warum muss ich mich als Christ heute noch mit einem uralten Buch wie der Bibel beschäftigen? Die angesprochene Geschichtlichkeit bezieht sich nicht nur auf Ereignisse in der Vergangenheit, sondern schließt die Gegenwart und die Zukunft mit ein. Nehmen wir mal den neuen Jugendkatechismus JUKAT zur Hand. In den Erläuterungen zu der dortigen Nummer 17 kann man Folgendes lesen. Im Alten Testament fängt eine große Lerngeschichte des Glaubens an. So heißt es. Eine Lerngeschichte, die im Neuen Testament eine entscheidende Wende nimmt und mit dem Ende der Welt und der Wiederkunft Christi ans Ziel kommt. Dabei ist das Alte Testament weit mehr als ein bloßes Vorspiel für das Neue. Die Gebote und Prophezeiungen für das Volk des Alten Bundes und die Verheißungen, die darin für alle Menschen enthalten sind, wurden nie widerrufen. In den Büchern des Alten Bundes findet sich ein unersetzlicher Schatz an Gebeten und Weisheit. Insbesondere die Psalmen gehören zum täglichen Gebet der Kirche. Zitat Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, die vorhin angesprochene übergeschichtliche Bedeutung der großen geschichtlichen Ereignisse, der Inkarnation, der Menschwerdung Gottes, schließlich des Erlösungstodes Jesu Christi und seiner Auferstehung, hat eine zeit- und raumübergreifende Bedeutung, die essentiell und existenziell ist. Was will ich damit sagen? Wenn wir in der Bibel die Wahrheit über Jesus finden, dann hat die Geschichte Jesu mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Denn in der geschichtlichen Selbstmitteilung Gottes hat sich Gott für alle Menschen aller Zeiten geoffenbart. Und schließlich geht es im Christusereignis nicht um eine Wahrheit wie eine Aussage, dass 2 und 2 4 ergibt, also um ein satzhaftes Wissen, sondern wiederum um ein Beziehungsgeschehen. Gott will den Menschen bei sich haben. Die Tür steht offen. Die Einladung ist ausgesprochen. Es ist nun am Menschen zu antworten. Liebe Hörerinnen und Hörer, im vorhin zitierten Jugendkatechismus war, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, im Zusammenhang mit dem Alten Testament von einem unersetzlichen Schatz an Gebeten und Weisheit die Rede. Auch diese Seite, die bislang etwas unterbelichtet geblieben ist, gehört zum Inhalt der Bibel. Wir können es vielleicht zusammenfassend so sagen, es geht um die Antwort des Menschen. Im Glauben gehorchen heißt, sich dem gehörten Wort in Freiheit unterwerfen, weil dessen Wahrheit von Gott, der Wahrheit selbst, verbürgt ist. So lesen wir im Katechismus unter der Nummer 144. Im Glauben gehorchen heißt, sich dem gehörten Wort in Freiheit unterwerfen. Als Vorbild dieses Gehorsams stellt die Heilige Schrift uns Abraham vor Augen. Und in der Jungfrau Maria verwirklicht sich dieser Gehorsam am vollkommensten. Sie merken, auch in der Frage um die Antwort des Menschen, in der Frage um den Glauben, geht es ganz konkret um Personen, hier genannt Abraham und Maria. Es begegnen uns Menschen aus Fleisch und Blut, Männer und Frauen mit Sorgen, Nöten, mit Freuden und Glück. Doch ordnet die Heilige Schrift das Verhalten dieser Menschen immer ein in ihr Verhältnis zu Gott. Und das wird dann sehr konkret. Manchmal finden sich in der Bibel konkrete Beschreibungen, die uns heute vielleicht geradezu anstößig konkret sind. Ich will Ihnen die Spannung und die Freude am eigenen Suchen solcher Stellen nicht verderben. Vielleicht hier dennoch drei Vorschläge. Schauen Sie mal im Hohen Lied der Liebe im Kapitel 7 vorbei oder beim Propheten Hosea im ersten Kapitel oder bei den Gottesknechtsliedern bei Jesaja rund um das Kapitel 52. Da zeigt sich, der Bibel ist nichts Menschliches fremd. Und zum Wesen des Menschen gehört, nach biblischem Verständnis, auch und gerade seine Beziehung zu Gott. Die Antwort des Menschen auf die Beziehungseinladung Gottes, auf dessen Offenbarung und ihren Höhepunkt in der Selbstmitteilung, gibt der Mensch durch seinen Glauben, der eben ein Glaubensgehorsam ist. Und Gehorsam kommt von Hören. Der menschlichen Antwort geht das Hören, das Annehmen und Aufnehmen des Wortes Gottes voraus. Und hier nun schließt sich ein Kreis. Denn wo finden wir besser, tiefer und höher das Zeugnis von Gottes Wesen und Willen als im Wort Gottes? Und mit Wort Gottes meine ich jetzt gar nicht in einem ersten Schritt die Bibel, sondern Jesus Christus selbst, der, wie Madeleine de Brel sagt, in uns Fleisch annehmen will, damit wir das Leben des Evangeliums aufs Neue beginnen. Wo aber finden wir das Zeugnis von Jesus Christus? In vornehmster Weise in der Glaubensüberlieferung des Wortes Gottes. Und hierzu zählt die Kirche die heilige Überlieferung, die Tradition, ja, und die heilige Schrift. Auch und gerade im geschriebenen Wort der heiligen Schrift spricht Gott selbst. Der Katechismus sagt, in der heiligen Schrift findet die Kirche ständig ihre Nahrung und ihre Kraft, denn in ihr empfängt sie nicht nur ein menschliches Wort, sondern was die Heilige Schrift wirklich ist, das Wort Gottes. In den heiligen Büchern kommt nämlich der Vater, der in den Himmeln ist, seinen Kindern liebevoll entgegen und hält mit ihnen Zwiesprache. So ist die Heilige Schrift nicht toter Buchstabe, sondern als Wort Gottes lebensspendende Quelle. So haben wir, liebe Hörerinnen und Hörer, nun auf der Seite der Antwort des Menschen implizit die wesentlichen Elemente zusammengetragen, die ich nun noch mal kurz entfalten will. Jesus Christus in der Heiligen Schrift entdecken und Jesus Christus in der Heiligen Schrift verehren. Einen weiteren Punkt, Jesus Christus durch die Heilige Schrift als den Herrn verkündigen. Diesen weiteren Punkt widme ich mehr Raum in einer eigenen Sendung, wo es dann um die Aktualität der Bibel geht. Die Perspektive, die ich nun vorschlage, ist bewusst christologisch gewählt. Das heißt, Jesus Christus steht im Zentrum. Selbstverständlich, und dies sei denen gesagt, welche die jeweiligen Eigenheiten und Besonderheiten der einzelnen Schriften der Bibel betont wissen wollen, selbstverständlich soll den beiden Teilen der Bibel, dem Alten und dem Neuen Testament, mit all ihren enthaltenen Büchern nicht ein Motiv übergestülpt werden, das zwar die Schriften zusammenhalten kann, aber letztlich ein Einheitsprinzip von außen ist. Doch ist die christologische Perspektive keineswegs ein von mir erfundener Ansatz, sondern gehört seit Anfang an zur Schriftauslegung, ist sogar selbst innerhalb der Bibel zu finden. Wir entdecken sie in den Briefen des Apostels Paulus, ebenso wie bei den Kirchenvätern, unter deren Werken sich Kommentare zu den einzelnen biblischen Büchern finden, die erkennen lassen, dass für sie die Heilige Schrift von großer Bedeutung ist und mit dem zentralen Ort, den Jesus Christus hat, in innerem Zusammenhang stehen. Den ersten Punkt der weiteren Reflexionen, das, was ich mit Jesus Christus in der Heiligen Schrift entdecken betitelt habe, würden die Kirchenväter sofort unterschreiben, wenn es um die Frage geht, worum geht es in der Bibel? Kirchenväter wie Origenes, Hieronymus, Augustinus, sie würden dies nicht nur als einen Zugang zur Heiligen Schrift bezeichnen, sondern als den vorzüglichsten, weil sich für sie alles um Jesus Christus dreht, der der Angelpunkt der Welt und auch der Bibel ist. Nicht von ungefähr, sagt Hieronymus im 4. Jahrhundert, die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. In der Heiligen Schrift spricht Gott zum Menschen. Wir können in der Gestalt von Menschenwort sein Wort erkennen. Erkennen bedeutet hier wiederum mehr als ein bloßes Wissen. Es bedeutet Einblick bekommen, Beziehung aufnehmen und Kontakt pflegen. Jesus Christus in der Heiligen Schrift entdecken. Ohne lange suchen zu müssen, gelingt dies freilich in den Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die als Herzstück der Heiligen Schrift und als kostbarer Schatz der Kirche angesehen werden. Denn sie berichten vom Leben Jesu, überliefern uns wichtige Worte aus seinem Mund und sehen Menschheit und Gottheit Jesu Christi zusammen, gerade im Heilsgeschehen seines Sterbens, Todes und seiner Auferstehung. Von Jesus Christus geht dann die Sendung der Apostel aus, die als Verbreiter der frohen Botschaft des Evangeliums Zeugen des Heilsgeschehens sind. Sie, die Jesus Christus in ihrem Leben entdeckt haben, entdecken ihn nun auch in den Schriften, die damals schon bestanden, das dem, was wir heute Altes Testament nennen. Schaut man in die Apostelgeschichte, so erkennt man, wie die Apostel und später die Kirchenväter in noch systematischerer Weise in ihrer Verkündigung die Heilige Schrift auf Jesus Christus hingelesen haben und von ihm her verstanden haben. Oft ist dabei von Vorausbildern und einem anfänglichen Erkennen die Rede, die das Alte Testament durchziehen und auf Christus hinweisen. In den vergangenen Jahrzehnten war die Exegese, das heißt die Auslegung der Bibel, stark von der sogenannten historisch-kritischen Methode geprägt. Dieser Zugang nimmt insbesondere den jeweils eigenen Kontext und Hintergrund der verschiedenen Schriften der Bibel in den Blick. Vers für Vers der Bibel wird dabei untersucht, welche konkreten zeitlichen und örtlichen Zusammenhänge zu dieser oder jener Formulierung geführt haben könnten. So wertvoll diese Methode ist, und sie wird auch von der Kirche geschätzt, so nötig ist es auch, sie zu ergänzen. So braucht es neben der Detailsicht so würde ich sagen, auch immer den Blick auf das Ganze der Heiligen Schrift. Ohne Frage liegen zwischen manchen Schriften Jahrhunderte. Auch sind viele an den unterschiedlichsten Orten und in den vielfältigsten Kontexten entstanden. Und doch sind sie später zu der einen Bibel zusammengefasst worden. Die Intuition, die das prägte, die diese Zusammenschau ermöglicht, ist keine neue Erfindung. Es ist diese christologische Beziehung, die zugrunde gelegt wird. Freilich könnte man nun den Vorwurf bekommen, dass man in Schriften, die nicht von Jesus Christus explizit sprechen, etwas hineinliest, was nicht drin ist. Doch lässt sich mit ausgehend von dem, was wir bisher gesehen haben, darauf antworten, dass die gesamte Bibel Wort Gottes ist und daher von ihrem göttlichen Autor her eine Einheit hat, die in der Offenbarung Gottes und in deren ultimativer, also höchster Form, in der Selbstmitteilung in Jesus Christus das Wort Gottes, den Logos, griechisch, selbst zu den Menschen kommen lässt. Jesus Christus ist daher in seiner Göttlichkeit präsent, auch in den Schriften, die ausdrücklich den Messias ankündigen, aber ebenso in den Schriften, welche die Beziehung Gottes mit dem Menschen behandeln, ohne dass ein Verweis im Text auf den Messias zu finden ist. Denn auch diese Schriften sind Logos gemäß im mehrfachen Sinn. Erstens, weil sie vom Geist Gottes, vom Wort Gottes sprechen. Wie gesagt, Logos ist ja die griechische Vokabel für Wort. Zweitens, weil alle biblischen Schriften Logos gemäß sind, indem sie den Logos, die Vernunft, so kann man es auch übersetzen, des Menschen ansprechen. Kurz gesagt, Gott teilt sich in einer Weise mit, die die Menschen verstehen können, wenn sie sich darum bemühen. Wenn wir nun in der Heiligen Schrift nach dem Logos Gottes suchen, Jesus Christus in der Heiligen Schrift entdecken möchten, so bedarf es hierzu nicht rein menschlicher Kraft, sondern auch den Heiligen Geist, den Beistand Gottes selbst. Der Beistand des Heiligen Geistes, der Einsicht schenkt, der in dem biblischen Kontext, in dem wir uns gerade bewegen, erkennen lässt, wo und wie in der Heiligen Schrift von Jesus Christus die Rede ist. Bevor wir zum zweiten Punkt, Jesus Christus in der Heiligen Schrift verehren, kommen, wollen wir das Gehörte kurz nachklingen lassen. Wir sprachen zuvor vom Heiligen Geist, der die Einsicht schenkt. Es ist derselbe Geist, der neben dieser Erkenntnis die Verehrung der Heiligen Schrift hervorruft. Punkt 2 also, Jesus Christus in der Heiligen Schrift verehren. Lesen wir nochmals die Nummer 102 im Katechismus der katholischen Kirche. Durch alle Worte der Heiligen Schrift sagt Gott nur ein Wort, sein eingeborenes Wort, in dem er sich selbst ganz aussagt. In der darauffolgenden Nummer 103 wird dann fortgesetzt: Aus diesem Grund hat die Kirche die Heiligen Schriften immer verehrt wie den Leib des Herrn selbst. Sie reicht den Gläubigen ohne Unterlass das Brot des Lebens, das sie vom Tisch des Wortes Gottes und des Leibes Christi empfängt. Das sind tiefe und starke Worte. Als Katholiken sind wir es gewohnt, Jesus Christus insbesondere im Sakrament des Altares unter den Gestalten des eucharistischen Brotes und Weines als Leib und Blut des Herrn zu verehren. Und in Zeiten der Glaubenskriege und kämpferischen Auseinandersetzungen mit dem Protestantismus war es fast schon zum Schlagwort geworden. Die Schrift den Protestanten, das Sakrament den Katholiken. Dabei betont nun der Katechismus im Rückgriff auf die ununterbrochene Tradition der Kirche die Verehrung der Heiligen Schrift. Es ist nicht das Buch an sich, das verehrt wird. Das Christentum ist, auch wenn das manche nicht wahrhaben wollen, keine Buchreligion. Das Wesen des Christentums dreht sich nicht um ein Buch, die Heilige Schrift, sondern um das Personale, um eine Person, um Jesus Christus, den Messias, den Heilbringer, der nicht nur, wie die Propheten, von Gott kündet, sondern der Gott ist, dem die Verehrung zuteil wird. Fast unbemerkt ist in dem eben genannten Zitat von der Kirche die Rede gewesen, die wir als in unseren Überlegungen bislang noch wenig bedacht haben, um die Beziehung zwischen Gott und Mensch zu beschreiben. Nicht erst jetzt, wenn es um die Verehrung Jesu Christi in der Heiligen Schrift geht, aber sicher in diesem Rahmen an hervorragender Stelle ist von der Gemeinschaft der Glaubenden zu sprechen. Die Kirche steht in ihrem Wesen weder der Erkenntnis noch der Verehrung Jesu Christi in der Heiligen Schrift im Weg, sondern führt den Einzelnen zu einer rechten Erkenntnis und Verehrung hin. Ich sage dies, weil doch immer wieder der Vorwurf erhoben wird, die Kirche stelle sich über die Bibel, behindere das, was Jesus eigentlich wollte, und sei so mehr Stolperstein als Baustein am Haus Gottes. Wenn wir uns heute mit der Frage nach dem Inhalt der Bibel beschäftigen und diese, dem Beispiel der Kirchenväter und der langen Tradition folgend, auf ihr Zentrum, auf den Herrn hinlesen und von ihm her verstehen, möchte ich auch betonen, dass der Umgang mit der Heiligen Schrift ein ehrfürchtiger Umgang sein muss, so wie man ehrfürchtig mit einem Gegenüber, einer Person umgeht. Und wie viel mehr, wenn es sich um Gott selbst handelt. Die Kirche ist hier der von Jesus Christus selbst gewollte Rahmen. Man kann aus dem Glauben heraus ohne weiteres sagen, Christus hat der Kirche sowohl die Sakramente als auch die Heilige Schrift anvertraut. Sie ist ihm in dankbarer Ehrfurcht und ehrfürchtiger Dankbarkeit verpflichtet. Fassen wir in aller Kürze zusammen, wie wir auf der Basis und aus unserem katholischen Glauben heraus also antworten könnten, wenn jemand die sehr umfassende Frage stellt, worum geht es insgesamt in der Schrift und lehrt uns die Bibel die Wahrheit über Jesus? Die Heilige Schrift liefert uns das Zeugnis von der großen Beziehung zwischen Gott und Mensch. Es ist Gott selbst, der sich dem Menschen mitteilt, in letzter und unüberbietbarer Weise, indem er sich selbst gibt als Wort, als Logos. Gottes Wort wurde in Jesus Christus Fleisch, konkret, zeitlich und örtlich bestimmbar, geschichtlich fassbar. Das ist die Wahrheit über Jesus Christus, der ganz Gott und ganz Mensch ist. Die Bibel handelt aber nicht nur von der Richtung Gottes her, sondern behandelt auch die Gegenrichtung sozusagen, die Antwort des Menschen, dessen Glauben. Konkrete Menschen in konkreten Situationen nahmen im Glauben die Verheißungen, die von Gott gesprochenen Worte an oder manchmal auch nicht. Davon erzählt die Bibel und hier unterscheidet sie sich auch nicht wesentlich zwischen Alten und Neuem Testament. Doch ist mit der Annahme des einen und ewigen Wortes, das Fleisch wurde, Jesus Christus, eine neue, nicht mehr steigerbare Ebene erreicht. Es ist der Glaube, der sieht. Auch hiervon spricht die Heilige Schrift, die nunmehr als um Jesus Christus zentriert erkannt wird. Was hier schon als Vollzug im Umgang mit der Heiligen Schrift und im christlichen Leben sozusagen die Folgerungen aus dem Glauben bildet, kann dennoch nicht von der Heiligen Schrift getrennt werden, denn diese wurde von gläubigen Menschen geschrieben. Sie wurde im Heiligen Geist geschrieben, indem sie auch gelesen, verehrt und verkündet werden muss, wenn das Eigentliche oder besser der Eigentliche zum Tragen und Strahlen kommen soll. In ihrem Bemühen, liebe Hörerinnen und Hörer, die biblische Wahrheit immer tiefer zu erfassen, begeben sie sich zugleich in die Nachfolge Christi. Und umgekehrt, Nachfolge Christi kann es nicht geben ohne ein Eintauchen in die Heilige Schrift. Nicht nur mit dem Verstand, sondern mit Hirn, Herz und Hand gleichsam. Dafür erbitten wir den Segen des Herrn. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Ihren und euren Glaubensweg segnet der dreifaltige und dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Was die Bibel uns lehren möchte und warum sie zu Recht die Grundlage unseres Glaubens an Jesus Christus ist, das hörten Sie heute in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol von Kaplan Robert Paulus, Priester aus dem Bistum Passau. Wir haben gemeinsam Texte des Katechismus im ersten Teil betrachtet, und zwar unter den Nummern 101 bis 108, in denen es um das Glaubensbekenntnis geht, aber eben auch um die Offenbarung Gottes, auf der das Credo eigentlich beruht. Ihnen allen wünsche ich gottesreichen Segen und bis zum nächsten Mal alles Gute, Ihre Monika Bargett.